Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
14. Spieltag in der Futsal-Liga West und der ist jetzt Thema bei uns hier auf meinsportradio.de in der Sportshow. Zwei Spitzenspiele standen auf dem Programm. Sennestadt empfing die Panthers und Münster empfing die Black Panthers quasi für das Verfolgerduell. Und im Abstiegskampf, da hat sich natürlich auch ein wichtiges Spiel zugetragen, beziehungsweise es sollte sich eigentlich zutragen, das Duell Bonner Lions gegen SC Aachen Futsal. Doch das Spiel fand nicht statt. Warum es nicht stattfand, das hat uns der Trainer der Aachener Amir Katani erzählt.
Ja, diese Woche war es leider nichts mit unserem Spiel. Ich weiß nicht, wie sowas passieren kann, aber wir standen anderthalb Stunden vor der Halle in Bonn mit den Bonnern und leider haben sie es auch nicht mehr geschafft, jemanden zu finden, der uns die Halle aufschließen kann. Sehr schade, wir hatten richtig Lust auf das Spiel, hatten sogar 10, 15 Fans dabei. Ja, jetzt müssen wir schauen, wie es weitergeht.
Ein ratloser Amin Katani. Ratlos bin ich auch gerade ein bisschen. Hans-Peter, hast du eine Erklärung? Wie kann das sein? Kein Hallenschlüssel verfügbar.
Ja gut, wenn du halt schon selber einige Futsalspiele absolviert hast und so einige Ligaspiele hinter dich gebracht hast, jetzt nicht auf dem Regionalliga-Westniveau, aber auch auf unteren Niveaus, dann weißt du, dass sowas mal passieren kann. Hinzu kommt im Rheinland ist Karneval. Vielleicht war das ja auch ein Grund. Aber Spaß beiseite. Das ist natürlich eine Sache, die geht absolut gar nicht. Irgendeiner wird gepennt haben, ein Hallenwart wird sicherlich verantwortlich gewesen sein für den Schlüssel. Schöne Grüße sicherlich von dieser Stelle dann auch nochmal. Für die Aachener besonders bitter, sie haben ja ein gutes Momentum aktuell gehabt, haben ja vor einer Woche in Wuppertal die 3 Punkte mit einer sehr souveränen Leistung mitgenommen, wären, wie Armin es auch schon sagt, sehr gerne jetzt in Bonn auch angetreten, um diesen Schwung auch einfach mitzunehmen, um in Bonn dann eben auch nochmal am besten 3 Punkte einzufahren, weil für die geht's ja wirklich um alles, auch in diesem Spiel. Insofern kommt die Absage den Aachenern nicht unbedingt entgegen, aber welcome to Rheinland during Karneval. Also ich glaube, das ist die logische Erklärung.
Also es hat sich damit bei den beiden Teams nichts getan. Die Bonner weiter letzter mit 4 Punkten und Aachen achter mit 10 Punkten. Aber der UFC Paderborn, der hat gespielt am Wochenende, hat gegen Fortuna Düsseldorf mit 2-9 verloren, ist damit auch weiterhin 9. mit 9 Punkten und 9 Gegentreffer hat's gehagelt. Wir haben mal nachgefragt bei den Düsseldorfern, bei Fedor Brack zunächst.
Es sind immer ganz besondere Spiele gegen Paderborn. Und wenn man so weit anreist, dann will man die Punkte auch holen, was uns bisher auch immer gelungen ist. Wir waren in den entscheidenden Aktionen gut eingestellt und haben in den Unterzahl sehr gut zusammen als Team funktioniert, sodass hieraus keine Gegentore gefallen sind. Und wenn es mal brenzlig wurde, war Lukas Stavenhagen zur Stelle und hat uns allen eine Grundstabilität gegeben, die wir in diesem Spiel so nötig hatten. Obwohl viele Stammspieler bei uns ausgefallen sind, haben sich die neuen Spieler sehr gut eingespielt und eine Siegermentalität an den Tag gelegt, die so notwendig war. Ich persönlich bin froh über den Sieg. Wir sind auf einem guten Weg zum Klassenerhalt.
Ja, mit dem 9-2 natürlich die Punktesituation bei Düsseldorf deutlich besser. Jetzt 15 Punkte haben sie, 3 Punkte vor Wuppertal. Zu denen kommen wir gleich. Vorher hören wir noch den Trainer der Düsseldorfer, Raul de Acevedo.
Es war sicherlich nicht das schönste Spiel der Saison. Viel Unruhe, bedingt auch durch eine nicht so starke Schiedsrichterleistung, die auch oft dafür gesorgt hat, dass im Spiel dann Unruhe entstanden ist. Auch von beiden Seiten, von beiden Mannschaften war nicht sehr schön anzusehen. Über kurz zum Spiel, am Ende verdient gewonnen, obwohl auch Paderborn in der ersten Halbzeit einen Tick besser war als wir. Wir gingen sogar 1-0 in Führung. Paderborn konnte ausgleichen und war auch einen Tick besser in der ersten Halbzeit. Und dann haben wir die Taktik umgestellt und hatten eigentlich bis zum Ende überhaupt keine Probleme, das Spiel zu gestalten, zu verwalten. Und nachdem schon, ich glaube, nach 10 Minuten in der zweiten Halbzeit Paderborn auf Flying Goalie umgestellt hat, war es für uns eigentlich die Sache schon gegessen, weil wir auch uns darauf eingestellt hatten, dass Paderborn ein Flying spielt und wir haben sogar in Unterzahl zu dritt, selbst da haben wir 2 Minuten es geschafft, kein Gegentor zu kassieren. Vielleicht ein bisschen zu hoch gewonnen, aber was zählt, sind halt die 3 Punkte. Wir müssen auf Samstag schauen, das wird natürlich eine komplett andere Welt am Samstag werden, auch bedingt durch die Platzverweise und die Verletzungspech, was wir momentan haben. Aber wir werden halt dahin fahren nach Köln und das machen, was wir halt, lassen uns einfach überraschen, was passiert. So, und schauen wir einfach nach vorne.
Also bei den Kölnern kann man sich natürlich dann überraschen lassen, nur die Überraschung ist manchmal dann eine sehr bittere, aber das ist jetzt etwas vorgegriffen. Erstmal die aktuelle Situation bei Düsseldorf, die hat sich, das haben die beiden auch gesagt, erstmal ganz gut entspannt.
Ja, die hat sich absolut verbessert. Raude Acevedo hat die Truppe auf Kurs gebracht und Lukas Stavenhagen, Ex-Coach, vom Coach zur Nummer 1 und dann direkt eine Bank hinten im Tor, ganz wichtig, der Sieg in Paderborn. Die Düsseldorfer sind ja so ein bisschen Angstgegner auch des UFC Paderborn. Die Paderborner haben gegen die Düsseldorfer bisher noch nicht so viel gerissen in den direkten Duellen. Hinzufügen zu diesem Spiel muss man sicherlich auch erwähnen, es gab dann insgesamt 3-mal Rot und 2-mal Gelb. Also es war wirklich auch in diesem Bereich Abstiegskampf. Mhm. Da ging es ordentlich zur Sache zwischendurch. Ja, und die Düsseldorfer sind auf Kurs. Der UFC Paderborn ist eher auf Kurs Richtung Abstieg. Auch in diesem Spiel wird der Flying den Paderbornern ein Stück weit zum Verhängnis. Die Tore fallen dann am Ende auch zu schnell. Sie haben den direkten Vergleich jetzt gegen Düsseldorf, aber auch gegen den Wuppertaler SV verloren. Haben als einzige Mannschaft, die unten drin steht, schon 15 von 18 Spielen absolviert. Teilweise also schon 2 mehr Spiele gemacht, zum Beispiel als Aachen. Ich befürchte fast, dass es das gewesen ist für die Paderborner. Wenn sie die Klasse noch halten wollen, brauchen sie 7 von 9 möglichen Punkten. Und ich habe jetzt ihren Restspielplan nicht komplett im Kopf, aber der hat es in sich. Bei den Düsseldorfern ist es so, ich denke, sie haben jetzt 15 Punkte eingesammelt. Vielleicht, ja, wahrscheinlich reichen 3 mehr. Das heißt, aus den letzten 4 Spielen müssen sie gucken, dass sie noch irgendwie 3 Punkte einsammeln. Da geht's, wie gerade schon erwähnt, erstmal nach Köln. Dann kommt Aachen, dann haben sie noch Bielefeld und die Holzpfosten aus Schwerte. Da sollten irgendwie 3 Punkte möglich sein und dann haben sie die Klasse im Sack.
Also, so sieht die Situation momentan aus. Die Düsseldorfer durch den Sieg auch 3 Punkte jetzt auf Wuppertal natürlich dann erstmal vorgelegt. Düsseldorf 15 Punkte, Wuppertal 12 Punkte und die Wuppertaler, die haben bei den eben von dir schon angesprochenen Holzpfosten oder zu Hause gegen die eben von dir angesprochenen Holzpfosten Schwerte mit 3-8 verloren. Endlich auch mal wieder aus Sicht der Schwerter mal wieder ein überzeugender Kantersieg.
Ja, sie haben ja das Vermögen, sie haben ja die Qualität in der Truppe, um solche Dinge auch souverän nach Hause zu spielen und auch um die ersten beiden Plätze mitzuspielen. In dieser Saison hat es irgendwie nicht so wirklich funktioniert, im letzten Jahr immerhin noch Vizemeister. West und vor 2 Jahren sogar noch westdeutscher Meister. Aber sie haben einen souveränen Sieg eingefahren. Erwähnenswert dabei sicherlich die 4 Tore von Kliegel und auch die 2 Tore und 2 Assists von Nils Klems. 2 ganz wichtige Spieler in der Mannschaft. Beim Wuppertaler SV ist es so, die Luft wird dünner. Das muss man ganz klar sagen. Nicht nur tabellenmäßig hat sich jetzt ein bisschen was verschoben. Die Vorteile, die sie sich in den direkten Vergleichen mit Düsseldorf und Paderborn erspielt haben, die spielen nicht mehr so eine besonders herausragende Rolle aktuell. Zum einen, weil die Düsseldorfer 3 Punkte vor den Wuppertalern jetzt stehen und Paderborn ist wahrscheinlich so weit abgeschlagen, dass es da nicht um den direkten Vergleich am Ende geht. Der Kader am vergangenen Samstag war meiner Meinung nach zu dünn, um den Holzpfosten gefährlich werden zu können. Jetzt geht's gegen den MCH FC Sennestadt und dann gegen die Kölner. Und das sind 2 unglaublich schwere Aufgaben. Ich befürchte, da holen die Wuppertaler nichts. Und die 3 Punkte am letzten Spieltag gegen Bonn, die sie dann möglicherweise holen können, die könnten sogar zu wenig sein, um die Klasse zu halten. Und um noch einmal auf die Holzpfosten aus Schwerte zurückzukommen, da geht es ja nicht nur darum, dass sie jetzt dass sie die Saison vernünftig zu Ende spielen. Das haben sie jetzt die Schlussphase oder die Endphase der Saison mit einem ungefährdeten Sieg gegen Wuppertal eingeleitet. Sie haben Joel Ahrens zurückgeholt, ein ehemaliger Spieler der Futsal-Mannschaft. Der hat auch im Fußballbereich bei den Holzpfosten schon als Trainer gearbeitet. Der wird Trainer in der kommenden Saison. Das heißt, sie stellen die Weichen schon für die kommende Saison. Sie stellen die Weichen auch in Richtung Professionalisierung, habe ich gelesen. Es geht ja darum, dass es möglicherweise in der Saison 2020/21 eine gesamtdeutsche Futsalliga geben soll oder geben wird, mit einem kleinen Fragezeichen versehen von meiner Seite. Also da stellen sie schon die Weichen. Sie wollen dabei sein. In dieser Saison werden sie aber nichts mehr reißen. Sie können aber noch den Abstiegskampf beeinflussen. Sie spielen da unter anderem noch gegen Paderborn und Düsseldorf. Und das sollten sich zum Ziel setzen, dass die Saison einfach sauber zu Ende spielen.
Dann verlassen wir mal den Abstiegskampf und bewegen uns in der Tabelle ein bisschen weiter nach oben, denn es gab ja die zwei Spitzenspiele, ich hatte es eingangs gesagt, zunächst mal das Verfolgerduell UFC Münster gegen die Black Panthers aus Bielefeld und da trennten sich beide Mannschaften mit 5-5 und wir hören das Statement von Goran Novakovic, dem Trainer der Black Panthers.
Ja, ein temporeiches Spiel mit ständigen Führungswechseln und vielen Torraumszenen auch auf beiden Seiten. Wir konnten leider nur mit einem Rumpfkader antreten. Jetzt nicht von der Qualität her, sondern von der Quantität her, da wir nur mit 6 Spielern angereist sind und Nadir Seruk sich nach seinem Führungstreffer dann auch verletzt hatte und wir mit 5 Feldspielern das Spiel zu Ende spielen mussten gegen einen topbesetzten und auch gut aufgelegten UFC Münster, der wirklich auch ein gutes Spiel aufs Parkett geliefert hat. Bei uns muss man ja auch bedenken, dass von diesen Spielern, die da waren, 2 erst seit Anfang des Jahres dabei sind und einer erst seit der Rückrunde. Also das ist ja auch nochmal erschwerend dazugekommen für das Spiel gegen Münster. Aber die alle haben das sehr, sehr, sehr gut gemacht. Auch Hakim Aytem hat wieder mal ein absolut überragendes Spiel gemacht und hat auch mal gezeigt, dass er nicht nur statistisch gesehen seit 2 Jahren der beste Pivot der Liga ist, sondern auch leistungstechnisch. Das hat er auch gerade in diesem Spiel auch mal wieder unter Beweis gestellt mit den 2 Toren und den Vorlagen und auch über das gesamte Spiel auch hinweg ist er einfach auch nicht zu verteidigen auf dem Niveau. Ja, letztendlich spiegelt das 5-5 auch das ganze Spiel wieder. Beide Mannschaften hatten den Führungstreffer zum Schluss auf dem Fuß. Ja, und daher geht auch das Unentschieden in Ordnung und auch ein Kompliment an Münster. Auf jeden Fall ein Top-Spiel am Samstag abgeliefert. Jetzt haben wir noch 3 Spiele. Und da werden wir auch, die werden wir auch komplett auch normal angehen, weil auch von unserer Leistung sicherlich der Klassenerhalt und der Abstiegskampf von einigen Mannschaften abhängig sind und da wollen wir nichts verwässern.
Also seriös zu Ende spielen, so das Motto. Aber zum Spiel nochmal, Hans-Peter, 5-5, wirklich Futsalbegeisterung konnte man da erleben.
Attraktives Spiel für die Zuschauer, vor allen Dingen für die Unbeteiligten. Ganz klar, ein echtes Battle um Platz 3. Der UFC Münster mit der vollen Kapelle, so wird's Heiko Fröhlich sagen, angereist, beziehungsweise vor Ort in seiner Heimspielstätte gewesen. 13 Spieler im Kader. Die kriegen den dezimierten Black Panthers Kader aber nicht wirklich in den Griff. Sie kriegen ihn nicht bezwungen. Es endet am Ende mit 5-5. Ja, Stichwort Hakim Aytan. Goran Novakovic hat's gerade schon erwähnt. Hakim Aytan, Fußballgott, ist mir da spontan eingefallen. Das darf man das sagen. 49 Torbeteiligungen in dieser Saison bisher. Das ist unfassbar gut. Die Black Panthers Bielefeld spielen wieder eine starke Saison. Es wird aber wieder nicht für einen der ersten beiden Plätze reichen. Der UFC Münster spielt eine, ich sag mal, stabile Saison bis durchwachsende Saison. Hat in diesem Spiel das Comeback von Wendelin Kemper, von Wende gefeiert. Und hat jetzt den Ausblick auf den Klassiko gegen die Holzpfosten aus Schwerte. Und da haben sie ja noch eine 2-7 Rechnung gut zu machen. Darauf werden sie sich sicherlich konzentrieren. Und beide Mannschaften, da bin ich mir zu 100% sicher, werden die Saison sauber und seriös zu Ende spielen.
Also können wir uns noch auf ein paar weitere Fußballfeste freuen. Und wir freuen uns jetzt auf die Besprechung des absoluten Spitzenspiels, des Spiels um den Gipfel in der Tabelle zwischen Sennestadt und den Panthers aus Köln und das Spiel, das ging 4-4 aus und wir hören die Kommentare und Analysen von Christoph Rüschenpöhler für die Panthers und von Sebastian Rauch, dem Trainer von Sennestadt.
Das Spiel 2. gegen 1. hielt, was man sich im Vorfeld davon versprechen konnte. Es war ein Topspiel und vor allen Dingen bis zum Ende hochspannend. Im ersten Durchgang haben wir durch ein gutes Pressing wenig zugelassen. Und ging dann mit dem 1-0 in die Halbzeit. Da gab es eigentlich Parallelen zum Hinspiel, wo wir auch mit 1-0 in die Halbzeit gingen. Allerdings konnten wir jetzt im zweiten Durchgang nachlegen mit dem 2-0 und 3-0 und hatten das Spiel dann eigentlich auch im Griff, bis dann etwa 10 Minuten vor Ende ein bisschen unglücklich durch ein Eigentor das 3-1 fiel. Und ja, in dem Moment hatte dann Sennestadt neue Hoffnung und hatte da noch nicht mehr so viel zu verlieren und das Momentum war auf ihrer Seite, sodass sie dann auch direkt das 3-2 erzielten und dann sogar das 3-3. Aber dann haben wir Moral bewiesen und sind da nochmal 4-3 in Führung gegangen durch Masoud Azir Sami, der dann in der zweiten Halbzeit reinkam und echt ein starkes Spiel gemacht hat. Dann setzte Sennestadt auf den Flying Goalkeeper und erzielte dann mit diesem Risiko, was sie eingegangen sind, das wurde belohnt, das 4-4. Auch infolgedessen setzen sie noch auf den Flying Goalkeeper, aber blieb dann letztendlich, denke ich mal, bei dem relativ gerechten Unentschieden von 4-4. Letztendlich, als Fazit können wir sagen, wir sind nicht ganz zufrieden, wenn man 3-0 führt und dann kurz vor Schluss auch noch 4-3 führt, ist ein 4-4 sicherlich dann zu wenig. Allerdings, wir können insofern mit dem Punkt leben, dass wir vor Sennestadt bleiben und unsere Spitzenposition im Kampf um die Meisterschaft behalten haben. Allerdings können wir jetzt in den 4 anschließenden Spielen uns nichts mehr erlauben, keinen Punktverlust. Es werden sehr harte Spiele. Und ja, versuchen unser Bestes, diesen knappen Vorsprung von 2 Punkten dann auch ins Ziel zu retten.
War ein intensives Spiel, so wie man es erwartet hat. Unsere Vorzeichen waren relativ miserabel. Also waren insgesamt 9 Spieler, die entweder verletzt waren oder mit grippalen Infekt sich auf den Platz geschleppt haben. Oder vorher hatten auch noch 4 Spieler ein Fußballspiel, also wir mussten entsprechend reagieren und auch agieren, da wir wussten, dass wir mit dieser verringerten Schlagkraft maximal eine Halbzeit, wenn überhaupt, unser gewohntes Vollgas geben könnten oder konnten. Ja, und Köln ist eine sehr gut aufgestellte Truppe, das wissen wir alle, sehr breit in der Qualität und auch vom Spiellevel über die komplette Spielzeit her sehr homogen durch den breiten Kader. Also haben wir abgewogen und wir haben keinen Sinn darin gesehen, das Spiel in der ersten Halbzeit dann mit Vollgas anzugehen. Daher haben wir in der ersten Halbzeit nur kaum bis gar nicht Druck ausgeübt und uns auf die einfachen Dinge konzentriert, mit denen Köln dann jetzt größtenteils auch keine großen Probleme hatte. Daher wirkt es vielleicht auch so, dass Köln das Spiel im Griff hatte und uns auch kontrolliert hat, und das haben wir halt vom Matchplan her auch so in Kauf genommen, da ich den Fokus und die wichtigen Impulse auf die zweite Halbzeit legen wollte. Ja, dennoch war es in der ersten Halbzeit interessanterweise doch sehr ausgeglichen, also vor allem von den Torchancen her. Beide Mannschaften hatten gute Einschussmöglichkeiten. Die knappe Halbzeitführung ging aber auf jeden Fall in Ordnung für die Kölner und passte ja auch dann sozusagen in unseren Matchplan. Gar nicht in unsere Planung oder in unseren Matchplan passten dann die ersten 5 Minuten der zweiten Halbzeit. Da haben wir nämlich direkt 2 große Schnitzer den Kölnern geliefert, die dann auch eiskalt zum 0-2 und 0-3 ausnutzen. Und dann, ja, da mussten wir erstmal tief durchatmen. Dann lagen wir nämlich auf einmal 3-0 zu Hause hinten. Hatten wir so auch noch nicht. Aber uns war klar, dass wir uns unsere Kräfte bis dahin aufgespart hatten. Und ja, für das, was dann anschließend kam. Ja, und nachdem wir uns dann ein paar Minuten wieder akklimatisieren konnten, ja, konnte dann auch endlich der Matchplan greifen. Wir konnten endlich Vollgas geben und wir wussten, es sind noch 15 Minuten zu spielen. Auch wenn wir aus dem allerletzten Loch pfiffen. Und 3 Tore gegen Köln innerhalb von 3 Minuten sprechen dann, glaube ich, auch Bände. Da haben wir unser Potenzial gezeigt und das ging in diesem Spiel leider nur ganz, ganz kurz. Ging auch verdammt schnell und genauso, wie man sich das dann auch vorgestellt hat als Trainer. Und wir wussten, wenn wir Vollgas geben, dann hat Köln das Nachsehen bei uns. Denn während Köln stabil ein Level spielen kann, können wir in der Spitze halt nochmal darüber hinaus, darüber sind wir uns auch im Klaren. Aber Köln wäre auch halt nicht Tabellenführer, wenn sie keine Antwort auf sowas hätten. Und so hauen die uns unseren einzigen wirklich einen krassen Schnitzer zwischen Spielminute 25 und 40 direkt rein, während wir eigentlich drauf und dran waren, den Führungstreffer zu erzielen. Ja, aber Schreiber Fernandes im Tor, muss man auch einfach mal ganz, ganz, ganz klar großen Respekt aussprechen. Das ist der große Trumpf der Kölner in dieser Saison. Der vereitelte dann auch in dieser Phase mehrfach wirklich in überragender Manier, wie es keiner anderer in Deutschland kann, unsere Führung. Ja, und dann machen wir aber noch gut, auch durchaus verdient, das 4-4 mit dem kleinen Goalie am Ende, drängen dann noch kurz weiter auf das 5-4, aber dann ist die Spielzeit auch nicht mehr ausreichend gewesen. Und so sollte es nicht sein, das Ergebnis, das Unentschieden geht dann auch den gesamten Spielverlauf über in Ordnung.
Also die langen Ausführungen von Christoph Ruschenpöhler und von Sebastian Rauch. Heinz-Peter, was hast du noch zuzufügen bei diesem Spiel, bei diesem 4-4? Das war wirklich tolles Spiel um die Spitze war, auch wenn es am Ende keinen Sieger hatte.
Ja, zunächst mal die Ergebnisse aus Sicht des MCH FC Sennestadt der letzten vier Begegnungen dieser Mannschaften. 6:3, 4:3, 3:2, 4:4. Da ist zumindest eine positive Tendenz pro Köln zu erkennen, aber die Kölner haben es bisher nicht geschafft, die Sennestädter zu schlagen, weder zu Hause noch in Sennestadt. Und ich kann die Unzufriedenheit der Kölner, wie sie auch Christoph Rischenpöhler zum Ausdruck bringt, verstehen. Die ist logisch. Man hat mit 3:0 bis zur 30. Minute geführt. Das heißt, es waren noch 10 Minuten zu spielen. Und wenn sie dieses Ding nach Hause gebracht hätten, selbst wenn sie nur 4:3 gewonnen hätten, hätten sie A, den direkten Vergleich für sich entschieden. Sie haben zu Hause mit 2:3 verloren. Der direkte Vergleich zählt mehr in dieser Liga als das Torverhältnis. Da sind die Kölner klar besser. Aber das wird wahrscheinlich eher Makulatur werden, wenn beide Mannschaften, oder nicht nur mit Sicherheit, das ist Makulatur, wenn beide Mannschaften punktgleich sind. Sie hätten den direkten Vergleich gewonnen. Sie hätten, wären auf 5 Punkte davongezogen. Ich denke, das wäre eine Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft gewesen. Aber das haben sie alles nicht geschafft. Sie müssen jetzt weiterhin Gas geben. Das müssen sie auch so, aber sie müssen jetzt noch einen Tick weit mehr Gas geben. Der Kader des MCH FC Sennestadt, wie Sebastian Rauch es sagt, war möglicherweise grippegeschwächt, aber er war breit. Es waren viele Jungs auf der Platte, es waren viele Jungs im Kader. Ich meine auch 13 Spieler gezählt zu haben. Am Ende des Tages kann der MCH sicherlich mit diesem Ergebnis ein Tick besser leben als die Kölner, auch wenn die Kölner ihren knappen 2-Punkte-Vorsprung verteidigt haben. Der MCH ist aber Verfolger und er hat meiner Meinung nach das marginal leichtere Restprogramm. Beide spielen noch gegen die Wuppertaler und gegen die Münsteraner. Der MCH muss noch Bonn und Paderborn spielen und die Kölner spielen am kommenden Wochenende gegen die Fortuna aus Düsseldorf und gegen Aachen. Und Aachen ist jetzt nicht unbedingt so ein Lieblingsgegner der Kölner. Das haben wir auch schon in der Hinrunde gesehen. Da gab es nur einen knappen 1:0-Sieg und in der letzten Saison haben, meine ich, die Aachener die Kölner sogar einmal geschlagen. Also es gibt, was das Restprogramm angeht, einen Vorteil MCH. Direkter Vergleich, Vorteil MCH. Aber die Kölner haben auch einen alles, möglicherweise alles entscheidenden Vorteil. Sie müssen zwar alles gewinnen, aber sie haben es in eigener Hand und das ist auch nicht zu verachten.
Definitiv. Und Gewinner dieses Spiels, obwohl es 4:4 ausging, das dürfte Hakan Erdem sein. Der Spieler von Sennestadt, der hatte nämlich im Vorfeld seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht und Seda hat ja gesagt, also die beiden heiraten von uns. Herzlichen Glückwunsch, 30 langstielige Rosen, 4 Luftballons in Herzform und ein funkelnder Ring. Also das war richtig, richtig und schön.
Das ist auf jeden Fall, aber er hat kein Tor geschossen. Das ist ein ganz kleiner Makel.
Ja, ich glaube, der war so bewegt, war ihm das mit dem Tor auch egal. Er hat was anderes gewonnen und das ist doch viel, viel wichtiger. Und vor allen Dingen auch die Geschichte um die beiden rum. Sie haben sich in der Halle kennengelernt und da wollte er ja auch den Antrag machen. Und es hat funktioniert.
Besser geht's nicht, sehe ich genauso.
Ein wunderschönes Schlusswort zum 14. Spieltag der Futsal Liga West hier auf meinsportradio.de. Herzlichen Glückwunsch euch beiden nochmal. Alles, alles Gute auch von uns und vom gesamten Team. Und ja, bleibt uns gewogen. Wir bleiben der Futsal Liga West gewogen, werden natürlich weiter berichten, auch über den spannenden Endkampf in dieser Liga. Und das selbstverständlich mit Heinz-Peter Effing von futsalgermany.de. Heinz-Peter, dank dir.
Danke, Malte.
Rugby. Deutschland gegen Georgien mit Andreas Thies. Am 17. Februar ab 14.25 Uhr live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.